Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und bei mir ist DTU-Chef-Bundestrainer Torben Hoffmeister. Hi Torben.
Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
Torben, du warst am Wochenende beim ersten WTCS-Rennen der Saison in Samarkand. Bist du heile wieder zurückgekommen?
Ja, es ist ein wilder Trip von Samarkand über Istanbul zurück, der dann auch mitten durch die Nacht geht, aber sind glücklicherweise alle gut wieder zurückgekommen.
Stand bei dir diese Woche sonst noch was an oder war erstmal alle Zeichen auf Erholung?
Nee, leider gar nicht. Am Montag hatten wir direkt unser WVL-Halbzeitgespräch, also Sportpolitik mit DOSB, Bundeskanzleramt und so weiter. Mhm. Also ein harter Übergang. Und die letzten zwei Tage war ich dann an unserem Stützpunkt in Freiburg mal wieder. Oder eigentlich erstmals in der Form. Und habe dort mal Wolfram mehr oder weniger über die Schultern schauen dürfen. Also auch interessant. Also war direkt wieder eine abwechslungsreiche Woche.
Einmal nach dem Rechten sehen.
So ist es.
Wir sprechen gleich noch im Detail über das erste Rennen der Saison, aber erstmal bist du zufrieden mit den Ergebnissen vom Wochenende?
Ja, also ich würde sogar sagen, sehr zufrieden. Wir können gleich ins Detail gehen, aber ich glaube, für mich das Wichtige war, ich finde alle Athleten, die nachher, es waren ja leider ein bisschen reduziert, aber alle, die am Start waren und alle Athletinnen, haben so gesehen keinen groben Fehler gemacht. Also alle haben nachher einen sehr soliden Wettkampf gemacht. Lässt sich bestimmt überall noch ein bisschen was rausholen, aber eigentlich war es so ein Start in die Saison, dass man erstmal was auf der Habenseite hat.
Du bist jetzt seit Anfang des Jahres Chefbundestrainer. Hast du dich schon so ein bisschen in der neuen Rolle zurechtgefunden?
Ja, ich denke, mittlerweile hat man sich da ganz gut eingelebt, würde ich mal nennen. Ich habe ja davor schon sehr viel Kontakt auch zu den Athleten gehabt, zu den Heimtrainern. Der Übergang oder der Kontrast war jetzt nicht so groß. Nichtsdestotrotz kam natürlich dann Thomas Möller, unser jetziger Sportdirektor, dann doch mit ein paar neuen Aufgaben auf mich zu, was jetzt die Nominierungskriterien angeht für die Wettkämpfe, für die Olympischen Spiele, so dass man auch wieder neu herausgefordert wurde. Aber unterm Strich doch war es so, wie es eigentlich doch erwartet wurde damit. Ganz gut.
Ja. Magst du vielleicht einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was genau so in deinen Aufgabenbereich als Bundestrainer fällt?
Gerne. Also nachher geht es schon in erster Linie wirklich um diese große sportfachliche Linie. Also nachher geht es schon darum, dass wir in unserem System, in der DTU auch eine gewisse gemeinsame Vorstellung von Training haben, von wie entwickeln wir Leistung, dass man dort auch einen Überblick hat. Es ist natürlich jetzt nicht Copy-Paste, dass jeder das gleich macht, aber so ein Gefühl hat, okay, wie läuft das bei unseren Stützpunkten ab? Wie arbeiten die untereinander miteinander? Wichtig ist in meinen Augen dann natürlich diese ganze Absicherung der zentralen Lehrgänge. Wir sind ja jetzt seit 22 dann auch wieder dabei, dass wir relativ viele zentrale Maßnahmen durchführen, dass wir dort auch ein möglichst gutes Angebot an die Athleten abliefern können, dass wir sie da sehr gut betreuen. Und natürlich auch die Wettkampfbetreuung, dass wir dort optimal aufgestellt sind, dass wir dort auch nicht sagen, okay, das hat jetzt zweimal gut funktioniert, also sind wir perfekt, sondern wo können wir auch jedes Mal dann noch ein bisschen was besser machen. Das sind für mich so die in der Praxis die Hauptaufgaben. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich es jetzt schon angekündigt, Richtung Nominierungskriterien, Kaderkriterien, also auch so ein bisschen organisatorisch sportpolitische Dinge im Hintergrund, die ebenfalls dann noch in den Bereich fallen.
Ja. Du hast gerade auch schon deine Kontakte zu den Heimtrainerinnen und Heimtrainern angesprochen. Thomas Möller hat mal über dich gesagt, dass du dir da schon ein sehr großes Vertrauen auch erarbeitet hast in der Vergangenheit. Wie entsteht dieses Vertrauen eigentlich?
Man muss dazu sagen, ich bin 2017 ans Institut für angewandte Trainingswissenschaft gekommen, habe dort die Stelle von Thomas Möller so gesehen übernommen und das Schöne und Reizvolle war dann dabei, als Ein-Mann-Fachgruppe, dass man natürlich den direkten Kontakt zu jedem einzelnen Heimtrainer hat. Und wenn man das Ganze, glaube ich, dann ja mit so viel Leidenschaft, wie es ja viele im Triathlon haben, angeht und versucht, sich eine saubere Meinung zu bilden, wo man denkt, dass man Athleten entwickeln kann, was Schwerpunkte sein sollten, könnten, in welcher Reihenfolge man Dinge angeht. Und das dann ehrlich mit den Heimtrainern bespricht, dann liegt man häufig auf einer Linie, manchmal aber auch nicht.
Ja.
Ich glaube, diese Diskussion, diese Liebe zum Detail, die dann klar ist, der möchte mich unterstützen, der ist einer von denen, der hier nicht irgendwo sich profilieren möchte oder Recht haben möchte, sondern einfach nur einen Input geben möchte und das dann über viele Jahre immer wieder viel Austausch. Ich denke, das ist dann so der Punkt, wo man dann auch Vertrauen aufbauen kann.
Dass du jetzt so sehr stark aus der Wissenschaft kommst, glaubst du, das verschafft dir auch einen kleinen Vorteil bei den Heimtrainern?
Könnte sein, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ich glaube, oder meine Überzeugung ist, man braucht als guter Trainer schon diesen fundierten fachlichen Inhalt, dass man nachher dieses Wissen hat oder zumindest einen tiefen Einblick, wie nachher physiologische Zusammenhänge sind, wie nachher Training funktioniert. Und dann ist aber, glaube ich, noch viel wichtiger, diese Menschenkenntnis, mit wem arbeitest du eigentlich, im Einzelfall auf die Leute einzugehen, viel zu kommunizieren. Aber natürlich kann man nicht weg oder rausrechnen aus der Gleichung, dass man ja eigentlich aus der Wissenschaft kommt und das tief verankert ist und man wahrscheinlich immer sehr analytisch über Dinge nachdenkt.
Deutschland kommt jetzt aus einer sehr erfolgreichen Phase mit Olympiagold in der Mixed Relay, mit dem Weltmeisterinnentitel für Lisa Tertsch in der WTCS im vergangenen Jahr. Ist es für dich mehr so Rückenwind gerade oder bringt das auch so ein bisschen mehr Druck mit sich?
So würde ich es gar nicht sehen, weder noch. Aus dem Grund, dass ich sehe jetzt nicht der 1. Januar als ein Starttermin und es ist eine neue Ära, sondern das ist nachher Prozess gewesen mit einem gewissen internen Umbau, den wir jetzt hatten, aufgrund des Weggangs von Martin Veit. Aber wir sind ja diese Linie schon viele Jahre zusammengegangen. Das heißt also, ich sehe mich ebenso mit dabei, dass ich ein Teil war vom Team in den letzten Jahren, die einiges erarbeitet haben. Und ebenso sehe ich mich jetzt nicht als Hauptverantwortlicher oder als alleiniger Verantwortlicher für das, was kommt. Und genau daher denke ich, ist es schon Rückenwind. Und es ist auch Ansporn, dort anzuknüpfen und voranzugehen. Aber ich mache mir jetzt keinen besonderen Druck und denke mir, jetzt muss ich was leisten oder die Athleten müssen gut sein. Weil ich glaube, da muss man auch ehrlich sein, darf natürlich dann der Chefbundestrainer gegebenenfalls zu weit weg, um nachher diesen Impact zu haben, um jetzt heute von Platz 20 auf Platz 1 zu kommen. Da ist dann wieder wichtiger, den Kontakt zum Heimtrainer zu haben, das Vertrauen zu haben zu den Athleten, zum Trainern und diese langfristige Entwicklung mit zu unterstützen.
Wir hatten das Thema aber gerade schon einmal kurz mit dir als quasi aus dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis kommend. Du warst vor deiner Station als Bundestrainer Wissenschaftskoordinator und Funktionstrainer Bildung, davor bei der DTU und 5 Jahre lang auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am IAT in Leipzig. Was bedeutet das alles für deinen Alltag als Chefbundestrainer?
Ich glaube, das bedeutet in erster Linie, dass man doch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, wenn man es zusammenrechnet. Das gibt einem dann doch wieder so ein bisschen Sicherheit, dass man das Ganze oder viele Dinge ja nicht zum allerersten Mal erlebt, sondern schon ähnliche Situationen hatte. Es sorgt dafür, dass man gerade diesen guten Kontakt zu den Trainern hat, zu den Athleten. Ich meine, jetzt die Athleten, die wir im Bundeskader haben, das waren zum Großteil in meinem ersten Jahr im IAT dann die Junioren, die gekommen sind. Das sind jetzt die 26-, 27-jährigen Elite-Athleten. Also man ist schon einen langen Weg zusammengegangen, was ich total schön finde. Und was ich auch sehr interessant fand oder auf alle Fälle nicht missen möchte, ist diese Trainerausbildung, wo man sich dann doch nochmal eine ganz andere Rolle begibt und sich fragt, okay, ich bin jetzt verantwortlich, Trainer auszubilden. Was denke ich denn, was eigentlich so ein Trainer haben muss und wie ich sowas entwickle? Und diesen Schritt zurück von außen wieder drauf zu schauen, wie baue ich dann auch so ein Bildungssystem auf Richtung CBA-Trainer, dass am Ende da jemand, übertrieben gesagt, herauskommt, der dann die Dinge gelernt hat oder zumindest in Berührung kam, die ich für wichtig finde, ist wahrscheinlich jetzt eher ein ungewöhnliches Ansatz, aber ich glaube, das ist schon interessant, mal diesen Denkprozess durchgehen zu müssen.
Wenn du auch gerade so aus dieser Trainerausbildung kommst, fällt es dir manchmal schwer, irgendwie dann auch Dinge, die du lehrst, bei dir selber anzuwenden oder fällt dir das besonders leicht? Am Ende, niemand ist perfekt, aber wie gelingt dir das so quasi, dass auch diese Lernhalte dann selbst umzusetzen?
Ist eine gute Frage. Wir haben versucht, in den letzten Jahren den A-Trainer sehr stark darauf umzumünzen, dass einer der wichtigsten Kompetenzen vom Trainer ist, sich selbst zu reflektieren. Also ich hab natürlich die wunderbare Zeit als teilweise IAT-Mitarbeiter, teilweise dann schon beim Verband, dass ich dann Louis de la Haye mit an der Seite hatte, der ein riesen Repertoire hat an Erfahrung, an Erfolgen. Und über die Zeit hat man sehr stark gemerkt, im Fokus bei ihm steht da nicht die Trainingsmethodik, die Trainingslehre oder die Physiologie, sondern dieses, wie gehe ich mit Menschen um, wie wirke ich auf andere Menschen. Und davon abgeleitet ist dann auch diese Umstellung in der Trainerausbildung bei uns eigentlich so ein bisschen passiert. Louis hat dann auch sehr früh gesagt, wir haben in Deutschland wunderbare Trainer und Trainingsplaner, aber relativ wenig Coaches. Also dieses mit Menschen arbeiten, mit diesen Motivationen herauskitzeln und dann die Athleten und Athletinnen besser zu machen, dass wir dort eine gewisse Lücke hatten. Und ich glaube, wenn man diese Gedanken mitgeht und dann versucht, das Ganze in Lehrinhalt zu packen, fand ich das sehr motivierend, auch diesen Weg immer wieder mitzugehen und sich zu fragen, okay, was ist jetzt gut gelaufen? Wo hätte ich anders handeln können? Und dort voranzugehen. Für mich war immer so ein Punkt in der Trainerausbildung. Wir hatten ganz häufig sehr physiologisch lastige Trainer dabei, die in den letzten Jahren sehr viel auch über dieses Thema geprägt waren. Und ich habe versucht, dann immer mitzugeben, die Dinge, die dir am meisten Spaß machen, wo du am meisten Expertise hast, da wirst du wahrscheinlich auch mit Abstand am besten sein. Also versuch dich eher ein bisschen auf die anderen zu konzentrieren, weil die machen dich insgesamt wahrscheinlich relativ einfach zum besseren Trainer. So versuche ich dann auch dem Ganzen entgegenzugehen und jeden Tag ein bisschen besser zu werden.
Dieses Coaching auch weiter dann in der Ausbildung zu etablieren, ist das dann einfach diese Zunahme dann auch in die Lehrinhalte oder habt ihr da noch andere Maßnahmen, um das irgendwie auch so ein bisschen weiter an die Trainerinnen und Trainer heranzuführen?
In erster Linie haben wir es wirklich versucht, in A-Trainer wirklich zu implementieren, dass wir dort viel mehr Richtung auch Psychologie, Rollenverständnis, Selbstreflexion, die Prüfungsleistung war schlussendlich auch, das haben wir von Basketballern geklaut oder übernommen, ein Coaching-Book schreiben, wo man sich eigentlich in erster Linie selbst beschreibt. Was bin ich als Trainer und warum bin ich so? Also, was sind die Ursachen, warum ich handle, wie ich handle? Um eigentlich so ein bisschen so die Augen zu öffnen und sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das war so, was war noch? Den anderen Faden habe ich gerade verloren.
Ob es noch andere Maßnahmen gibt, irgendwie das Coaching den Trainerinnen näher zu bringen, außer vielleicht in den Lehrinhalten.
Danke. Einer der Hauptpunkte, den ich für unglaublich lehrreich finde oder ja, selbst mitbekommen habe, war natürlich die Zeit mit Louis, dieses Mentoring. Also wenn ich einen erfahrenen Trainer habe, den ich irgendwie an der Seite habe, ich kann so viel lernen darüber. Gar nicht, ich kopiere aber durch dieses Beobachten, zu verstehen, warum er was macht, auch gerade zu überlegen, dieses Gefühl, ich würde es anders machen, dann zu überlegen, warum denn eigentlich? Also was ist dann so der Hintergrund, warum ich dort anders handeln würde? Und auch diese Frage dann dem erfahrenen Trainer zu stellen, der im Regelfall antwortet, ja, die Frage kenne ich, habe ich auch immer probiert und dann kommt die Erklärung, warum er es gerade so tut. Ich finde, das bringt einem sehr, sehr viel weiter. Und wir versuchen es darüber hinaus auch immer mehr in unser Fortbildungswochenende zu bekommen, dass wir es nicht nur bei der Ausbildung haben. Da kriegen wir natürlich immer die Trainer abgeholt, die jetzt neu A-Trainer werden wollen. Aber übers Fortbildungswochenende kommen wir natürlich noch an die dran, die auch schon A-Trainer sind und gegebenenfalls andere Schwerpunkte hatten zuvor.
Gibt es aus deiner Sicht vielleicht auch noch andere Bereiche, in denen Deutschland vielleicht international auch aufholen muss?
Ja, definitiv. Also ich glaube nicht, dass wir überall Weltspitze sind. Einer der großen Punkte in den letzten Jahren war natürlich einfach das Schwimmen. Dass wir eine Nation waren, die nicht dafür bekannt waren, Frontpack-Schwimmer zu sein und danach reagieren mussten. wir haben uns auf den Weg gemacht, auf unterschiedliche Weise, auch im Bereich Wissenschaft. Wir haben jetzt die Schwimmsensoren entwickelt, dass wir einen Einblick haben, was passiert eigentlich in dem Wasser. Wir versuchen dort auch in der Bildung, aber auch in Kontakt mit den Stützpunkttrainern. Wie geht ihr das an? Wie versucht ihr das zu lösen? Eine bessere Vernetzung hinzubekommen, dass wir nicht so auch mit dem Stützpunktsystem nur Insellösungen haben, sondern insgesamt als ein Team auftreten, dass wir unterschiedliche Trainer in den Lehrgängen mitnehmen, um so ein bisschen unterschiedlichen Input zu bekommen. Das ist so ein Beispiel. Die großen Themen sind natürlich Kohlenhydrataufnahme auf dem Rad, wie viel kriege ich da eigentlich rein, diese ganze Versorgungsgeschichte auch vor und nach dem Training. Wir hatten es ja erstmals in Namibia dabei, dass wir einen Koch hatten, damit wir nicht mehr so lange Wartezeiten haben, die Regenerationszeiten verbessern konnten und auch die Qualität des Essens. Ich denke, da sind so Dinge, wo wir uns auf den Weg gemacht haben, Richtung Ernährung und auch Psychologie. Das sind für uns so die Knackpunkte, die wir uns nach Paris genommen haben, wo wir gesagt haben, das sind aus unserer Sicht Punkte, wo wir besser werden können und sollten. Es gibt bestimmt noch mehr. Da sind wir aber wieder der Meinung, wir sind trotzdem ein relativ kleiner Verband. Also lieber zwei, drei Sachen richtig angehen anstelle die Gießkanne und alles ein bisschen versuchen.
Ja. Und gibt es etwas, das du im deutschen Triathlon so in den vergangenen Jahren aus deiner Sicht besonders irgendwie gut entwickelt siehst?
Das Miteinander. Also ich glaube schon, dass wir vor der Zentralisierung 22 gewisse Konkurrenzsituationen hatten, die es natürlich auch gibt. Also nachher müssen Stützpunkte erfolgreich sein und dafür brauchen sie gute Athleten. Aber ich denke schon, dass wir über diese zentralen Maßnahmen, wo wir auch immer die Stützpunkttrainer mit einbinden, durch die hohe Konstanz auch in der Wettkampfbetreuung, dass wir mit den gleichen Athleten und Trainern vor Ort sind, ein besseres Miteinandergefühl bekommen haben. Auch durch Lehrgänge in Namibia, und man merkt dann, dass eigentlich vier Wochen lang guter Spirit im Team. Und das hilft weiter. Wir wissen das von der Zeit unter Bodo und Daniel in Saarbrücken. Da waren da noch eine internationale Gruppe dabei oder internationale Athleten integriert. Um richtig in die Weltspitze zu kommen, braucht man auch seinen Konkurrenten, um besser zu werden. Ja. Und ich glaube, das hat sich schon stark entwickelt in den letzten Jahren wieder.
Und das Gleiche so im wissenschaftlichen Bereich?
Im wissenschaftlichen Bereich, würde ich sagen, sind wir mittlerweile schon sehr gut aufgestellt. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Quellestellen am IAT. Wir bekommen sogar jetzt noch eine Aufstockung für den Paratriathlon, dass wir noch eine halbe Stelle Paratriathlon dort haben. Das heißt, wir können schon sehr viele Lehrgänge, Wettkämpfe dann auch mit der Wissenschaft begleiten. Was uns sehr wichtig ist, wir brauchen diese Schnittstelle. Die Wissenschaft muss in der Praxis dabei sein. Das bringt nichts, wenn die alleine irgendwo im Büro sitzen. Also wir müssen dort sie mitnehmen und integrieren, damit wir einen Mehrwert haben. Und wir haben auch, glaube ich, mittlerweile einen sehr guten Kontakt zu diversen Universitäten. Das heißt, wenn wir dort Fragestellungen haben, wo wir sagen, das ist eigentlich noch zu weit weg von der Praxis, dass wir sie unmittelbar über das IAT auch beantworten, dass wir dort gute Ansprechpartner haben, wo wir das Ganze dann platziert bekommen und dann relativ zeitnah, was ja nicht unbedingt selbstverständlich in der Wissenschaft und im deutschen Sportsystem ist, gute Antworten und Rückmeldungen bekommen, um dort voranzugehen.
Ja. Die ersten internationalen Rennen der Saison sind jetzt gelaufen. Zum einen der Weltcup auf Lanzarote und natürlich das WTCS-Rennen in Samarkand. Was sagen dir die Ergebnisse bisher auch über den Stand des Teams? Also auch so früh im Jahr jetzt.
Genau, ich finde immer, man muss aufpassen, zu früh im Jahr das nicht zu überinterpretieren. Nichtsdestotrotz hatten wir speziell in Lanzarote auch schon einen sehr gut besetzten Weltcup. Also es war jetzt nicht... man sieht ja an der Weltrangliste und den Positionen, wer dann dort ist, dass der schon sehr hochkarätig besetzt war. Bei Samarkand wissen wir auch, dass ein paar Athleten gefehlt haben. Dass wir jetzt nicht Hauser etc. bei den Männern dabei hatten. Dennoch war es ein hochklassiges Feld. Das Wichtigste für mich etwas, der vom Chef Bundestrainer, dass wir, was ich am Anfang gesagt hatte, einfach sehr solide Rennen gemacht haben, dass alle mit einem guten Gefühl reinstarten. Ja. Aber speziell an Athleten wie Nina Eim, jetzt leider nur auf Lanzarote, aber auch Laura und Tim, die alle natürlich ein schwieriges Jahr hatten, dieses nacholympische Jahr, dass die so gut wieder zurückgekommen sind. Wir haben die in Namibia gesehen und hatten natürlich im Trainerteam, im Betreuerteam das Gefühl, oh, alles sieht gut aus. Das geht voran, haben wir ein gutes Gefühl, aber so ein Wettkampfergebnis ist natürlich die Währung, die nachher zählt.
Ja.
Und deswegen sind wir da schon sehr zufrieden.
Ich würde sagen, wir fangen mal bei den bei Männerrennen an in Samarkand. Henry Graf ist natürlich erstmal einer, der dann heraussticht mit seinem zweiten Platz. Was bedeutet das Ergebnis auch gerade so für seine Rolle im Team?
Ich denke, bedeutet schon sehr viel in der Hinsicht, dass er sich noch, also gerade dieses Rennen, stabilisiert als unser Vorzeigeathlet, der auch vorangeht, der auch sich dieser Rolle bewusst ist, der selbst bei einem Rennen, was nachher eine Laufentscheidung war, mit Weltspitze ist. Also ich glaube, das bringt auch mal ganz viel auch ihm an Selbstbewusstsein, aber auch allen anderen, die ja doch auch regelmäßig dann mit ihm trainieren. Es hilft immer, wenn man weiß, okay, da läuft gerade die Weltspitze, da schwimmt die Weltspitze und da sitzt die Weltspitze auf dem Rad. Es gibt dann auch allen anderen außenrum sehr viel Selbstbewusstsein, dieses Gefühl, ich habe immer den Marker dabei. Und daher, da wir auch wissen, dass Henry Richtung Belastungsverträglichkeit ist eines der größten Punkte war, woran wir gearbeitet haben zuletzt, auch im letzten Jahr, jetzt direkt wieder mit so einem guten Rennen startet. Das sind so die wichtigsten Takeaways erstmal für ihn.
Ja, vor allem, weil ich sag mal, das Laufen war ja auch so die größte Baustelle erstmal. Und dass er dann da jetzt auch wieder so anschließen konnte an die Weltspitze, ist ja schon mal schön zu sehen. Wie bist du denn auch so mit den Athleten dann im Austausch oder auch nicht, was so auch Saisonziele angeht, vielleicht auch Platzierungsziele, weil für ihn nach dem vierten Platz in der Gesamtwertung im vergangenen Jahr wäre ja vielleicht auch mal dann der Schritt aufs Podium der nächste.
Ja, da sind wir eigentlich relativ weit von weggegangen. Nee. Es gibt Athletinnen, die auch sagen, ich bin Weltmeisterin geworden, ich möchte auch wieder in dem Bereich kommen. Es gibt durchaus, ja, nicht, dass die anderen nicht ambitioniert sind. Es gibt auch Athletinnen und Athleten, die es relativ klar an Platzierung festmachen. Uns ist viel wichtiger, Henry bringt ganz viel mit, das wissen wir alle, schon lange. Die Hauptaufgabe bei Henry ist, ihn stabil zu machen, zu bekommen. Ich weiß nicht, wie weit es bekannt ist, wie viel Henry so die Woche läuft. Das ist nachher nicht vergleichbar mit den Laufumfängen, die früher mal Daniel Unger oder Jan Frodeno gelaufen sind. Aber das Entscheidende ist nachher die Kontinuität. Also wenn er das jede Woche hinbekommt, dann sehen wir, wie unglaublich er sich dabei schon entwickelt. Das gibt natürlich dann, wie gesagt, dann, wenn er so ein Laufentscheidungsrennen auf dem Podest beendet, kann er da ganz viel von mitnehmen, ganz viel Selbstbewusstsein, dass auch dieser Weg passt, dass man nicht künstlich oder krampfhaft versucht, dort nur sehr viel zu laufen. Jetzt habe ich leider wieder den Faden leicht verloren, sorry.
Wie du bei der Zielsetzung noch mit dabei bist.
Danke. Bei der Zielsetzung ist in unseren Gedanken sehr wichtig, dass wir es einfach sehr handlungsorientiert angehen. Dass Henry das Ganze Schritt für Schritt macht, das Wichtige oder wichtiger eigentlich als die Gesamtwertung dieses Jahr ist definitiv dann die startende Olympia-Qualifikation. Und wir versuchen eigentlich bei allen Athleten das Rennen so weit runterzubrechen, dass sie realistische Schritte durch das Rennen durchhaben, an denen sie sich orientieren. Der Vorteil dabei ist nachher, sie können wunderbar rekapitulieren, was funktioniert hat, was nicht funktioert hat, um dann anschließen zu können, okay, wo arbeite ich im Training dran oder auch im Fokus im nächsten Rennen, um voranzukommen. Und dieses reine Wettkampfergebnis, da hängen natürlich Punkte dran und das wissen wir alle, davon hängt es nachher ab. Das lässt einen dann zu stark auf Dinge fokussieren, die man eigentlich so nicht in der Hand hat, weil es dafür dann sehr, sehr stark von der Konkurrenz und anderen Bedingungen abhängig ist.
Ja. Tanja Neubert ist im Frauenrennen Neunte geworden, ist in die Top 10 gekommen. Ich würde sagen, ebenfalls ein starker Saisonstart für sie. Wie bewertest du auch ihre Entwicklung so über die vergangenen Jahre mit auch diesen Ausflügen auf die Mitteldistanz, das Abschneiden bei der 73 WM? Wie stehst du da so zu gerade?
ja, also ich denke erstmal, dass sie da auch sehr zufrieden mit sein kann, soweit auch zufrieden ist. Tandja ist natürlich eine, die eine unglaubliche Rad- und Laufstärke hat, die auch ganz anderes Training umsetzen kann als Henry. Wir hatten jetzt in Samarkand schon ein spezielles Rennen, also eine 1500 Meter Schwimmstrecke ohne Landgang. Das ist für einen Athleten mit einer Schwimmschwäche oder nicht mit einer expliziten Schwimmstärke ein doppeltes Hindernis. Also wir haben nachher durch diesen Australian Exit, wenn du noch mal ein paar Meter laufen kannst und in diesen reinspringen kannst, das sehen auch bei der Staffel, bis zu 7 Sekunden Lücken gehen eigentlich von alleine zu. Das ist so, was wir einfach vor allem über die Staffelrennen rausbekommen haben.
Ja.
Und das fällt natürlich bei so einem Rennen weg. Und dafür hat sie dann soweit ein sehr gutes Schwimmen auch gehabt, was bei ihr jetzt mal wichtig ist, weil bei ihr natürlich die Entwicklung sein muss, Richtung LA dann mal gedacht. Das war ja auch so ein bisschen die Gedanken bei Henry. Wenn ich nachher Weltklasse-Athlet oder Athletin bin und ich sage, mein großes Ziel ist vielleicht, um was richtig Festes, um eine Medaille mitzukämpfen, dann muss ich in der Lage sein, auf unterschiedliche Rennen bereit zu sein. Ich muss nachher so weit mitschwimmen können, dass ich das Heft des Handels noch in der Hand habe. Ja. Daher ist es schon, glaube ich, bei Tandja erstmal wichtig gewesen, auch bei so einem anspruchsvollen Schwimmen, trotzdem noch in der Schlagdistanz gewesen zu sein, dass sie das mit ihrer Radstärke so gesehen selbst wieder glatt ziehen konnte und dabei zu sein. Sie hatte natürlich ein bisschen Pech. Sie hat, glaube ich, die Radflasche dann ganz am Anfang verloren. Und das war bei 29 Grad keiner richtigen Hitzegewöhnung. Es war schon überraschend. Ist es ein zähes Rennen und dafür hat sich dann sehr gut gerettet, dass sie sich dann so gepaced hat, dass sie dann im Top-10-Bereich noch durchgekommen ist. Wenn ein paar Sachen dann besser zusammenkommen, weiß ich, dass sie da auch sogar noch mehr drin ist.
Ja. Lass uns über die Weltmeisterin sprechen, Lisa Tertsch, die ja in Samarkand ein bisschen Pech hatte, auch mit ihrem Radsturz. Am Ende ja dann, ich glaube, 33. war sie. Sie kommt als Weltmeisterin jetzt auch in diesen neuen Qualifikationszeitraum. Wie ändert sich dadurch vielleicht auch die Erwartung an sie und die Erwartung von ihr an sich selber?
Ich denke, das ändert schon ein bisschen die Erwartung von außen an sie. Dadurch, dass, klar, sie ist Weltmeisterin, da wird schon nochmal mehr auf jemanden geschaut und auch das Medieninteresse wird größer, wo man auch erstmal umgehen muss. Mhm. Lisa ist sehr ehrgeizig. Daher ändert sich positiv gesehen für sie am wenigsten. Sie möchte bei jedem Rennen gut sein. Gar nicht, dass sie es gewinnen will, aber sie möchte da gut, sehr gut sein. Immer wenn sie an der Startlinie steht. Sie hat das Rennen eigentlich relativ gut verarbeitet und abgehakt. Ich weiß nur, dass sie hatte dann gewisse technische Probleme mit dem Rad, so dass sie nachher nachher das Bremsverhalten anders war, als sie es erwartet hatte, was dann zu diesem Sturz oder in dem Sturz resultiert ist. Und danach ist das Rennen auf dem Niveau schlussendlich gelaufen.
Ja.
Ich finde es sehr löblich, dass sie dann nicht sagt, okay, der Tag ist vorbei, ich mache das Rennen bis zum Ende. Ihr geht auch zum Glück, also keine großen Schutzfolgen, soweit gut. Ich bin sehr optimistisch, dass sie dann mit noch einer extra Portion Motivation nach Yokohama kommt, aber leider gehören auch so gebrauchte Tage mal dazu.
Du hattest gerade schon Tim Hellwig und Laura Lindemann noch angesprochen, die ja jetzt nach einer längeren Pause wieder zurück sind. Wie vorsichtig oder andersrum, wie offensiv muss man mit solchen Comeback-Situationen auch dann umgehen?
Ja, ich glaube, sie sind auch unterschiedlich gelagert. Bei Laura war es, wir müssen uns überlegen, Laura war relativ klar ab 2015, okay, es geht jetzt Richtung Olympische Spiele in einem sehr jungen Alter. Das war ja noch Juniorenalter in dem im Jahr 2015. Dann kommt Rio. Dann kommt relativ schnell der Fokus auf die Spiele in Tokio. Das heißt, man hat dann noch so ein nacholympisches Jahr, nach so den ersten Spielen noch in so einem jungen Alter. Was heißt übergangen? Man ist direkt fokussiert auf das nächste Rennen. Dann hat man dieses Corona-Jahr. Man alle ging von den Spielen 20 aus. Es geht auf das Jahr 21 und es bedeutet, das nacholympische Jahr nach den Spielen fällt aus. Und sie hat komplett fokussiert durchgearbeitet bis Paris. Und es gab Gespräche, auch damals mit Thomas Möller, von wegen, wie möchtest du das nächste Jahr gestalten? Wo sie ja dann auch so ein bisschen für sich dann entschieden hat, okay, ich brauche das auch mal für den Kopf, ein bisschen was anderes zu machen. Ich muss mal mich neu ordnen. Es ist, wie sie jetzt fokussiert wieder ist, es beeindruckend. Also da haben wir alle ein sehr gutes Gefühl. Es war ja bei ihr aber nicht so, dass über die größere körperliche Beschwerden da waren, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt vorsichtig mit dem Aufbau sein. Es war ja auch nicht, dass sie letztes Jahr nicht trainiert hat. Also sie hat ja trotzdem ein sehr ordentliches Training dann in Absprache mit Dan durchgeführt. Dass wir uns schon bewusst waren, dass sie fit ist. Dass natürlich dann auf Lanzarote das Ganze schon wieder so umgesetzt werden kann, war beeindruckend. Da fehlt natürlich dann so ein bisschen diese Rennerfahrung. Aber da ist sie einfach sehr, sehr abgeklärt vom Typ her, dass sie da schon ein tolles Rennen gemacht hat. Bei Tim war es natürlich ein bisschen anders gelagert aufgrund von dieser Verletzungsproblematik, der Comeback-Situation, dass er letztes Jahr auch sehr lange gebraucht hat, um wieder in den Trainingsrhythmus zu kommen. Da ist man natürlich dann nochmal auch vorsichtiger. Er hat ja auch nach dem Weltcup auf Lanzarote direkt noch den Weltcup in Haikou gemacht, in China. Mhm. Was so gesehen für ihn wichtig war. Wir wissen es ja, die Olympia-Quali geht jetzt am 18. Mai los und ich komme in die Rennen, wenn ich in der Weltrangliste weit genug oben bin. Das heißt, er musste so gesehen Punkte aufholen, damit er auch wieder in den Rennen reinkommt. Dadurch hat er sich natürlich auch in gewissem Maße ein bisschen Vorbereitungszeit auf die olympischen Distanzen genommen. Und dort gehen wir natürlich beim Athleten wie Tim dann ein bisschen vorsichtiger vor, dass er dann nicht 20 Kilometer Schwelleneinheiten übertrieben gesagt macht, um dann auf der olympischen Distanz zu stehen, sondern dass wir dort auch erstmal versuchen, uns heranzutasten. Und aus der Sicht, glaube ich, ist er dann mit dem 13. Platz bei ihm auch sehr zufrieden. Er ist auch sehr ehrgeizig, also er sagt dann auch nicht, 13. Platz ist, was ich mir gewünscht habe. Er sagt aber auch, vor 2 Monaten hätte ich mit dem Handschlag sofort einen 13. Platz genommen und den Saisoneinstieg. Ja, also aus der Sicht, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg mit beiden.
Ja. Nina Eim ist auch mit einem Sieg in die Saison gestartet auf Lanzarote. Er stand auch lange auf der Startliste für Samarkand und ist dann am Ende noch nicht gestartet. Was waren da die Gründe?
Ja, es war sehr unglücklich. Das war am Dienstag vorm Flug. Kam dann morgens die Nachricht, letzte Nacht war nicht gut. Magen-Darm-Problematik, nichts, worüber man groß reden muss, aber.
Aber auch nicht schön.
Nicht schön und die einzig vernünftige Entscheidung ist dann, sich nicht in Langstreckenflug zu setzen. Dieses Prinzip Hoffnung, ich fliege nochmal zu einem Weltcup oder zu einem WTCS-Rennen fair um die Welt, weil vielleicht bin ich ja in Form. Da wissen wir einfach auch aus der Erfahrung, das geht nicht. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Und da heißt es einfach nur vernünftig für sie zu sagen, okay, mir geht's jetzt wieder gut, ich kann wieder trainieren und in Yokohama ist dann das nächste Rennen.
Alles klar. Das Jahr 2026, was spielt das generell für eine Rolle? Ist es noch so ein bisschen Raum auch zum Experimentieren oder seid ihr schon jetzt auch mit Beginn des Qualifikationszeitraums schon so voll auf Olympia ausgerichtet?
Ja, das Zweite. Also natürlich ist ein bisschen Experimentieren noch dabei, dass man auch nochmal versucht, aber eher in dem Fach Dinge nachzuschleifen, zu verbessern, anzugehen, Schwächen zu beseitigen, so gesehen. Aber nachher ist nun mal so, dass wir diese 2 Jahre haben, wo wir Punkte sammeln müssen. Und wir wissen auch von 22, von den Leeds-Rennern, da hatten wir auch einen sehr guten Einstieg in die Olympia-Qualifikation. Das gibt so viel Ruhe. Also wenn man am Anfang Punkte auf der Habenseite hat, sind die am Ende genauso viel wert, wie wenn ich die im letzten Rennen hole. Aber das bringt einfach Ruhe und Sicherheit. Und daher ist es dann schon, auch gerade bei den Athleten, ein sehr großer Fokus auf den ersten Rennen, auf den ersten wichtigen großen Rennen, die dann hier irgendwie quasi reinzählen.
Ja. Wo siehst du gerade so im Kader auch die größten Stärken des deutschen Teams?
Ja, die größten Stärken sind auf alle Fälle die Breite in der Spitze beim Frauenfeld. Also das ist bestimmt für alle anderen Nationen, vielleicht abgesehen von den Briten, die auch ähnlich gut aufgestellt sind, beneidenswert. Für uns ist es natürlich aber auch eine Riesenherausforderung, wenn jetzt die Rennen wieder auf höchstem Niveau top besetzt sind, das heißt alle starten wollen, dann haben wir nun mal die Nationenquote, dass 5 starten können. Und Stand heute sind, glaube ich, 8 deutsche Frauen in den Top 68. Das heißt, 3 von denen könnte man nicht starten. Und das moderiert zu bekommen, dass alle motiviert bleiben, sich die richtigen Rennen raussuchen, weil wir auch aus der Vergangenheit, wir hatten das Problem oder die Herausforderung auch schon zu Paris. Wenn ich das Ganze mit Ruhe angehe, dann jeder ausreichend Startchancen. Und das ist dann die größte Herausforderung unter diesen Luxusbedingungen im Frauenfeld.
Thomas Möller hatte nach Paris auch gesagt, dass die Breite bei den Männern wahrscheinlich perspektivisch eine Herausforderung ist. Siehst du das noch genauso, wie es gerade so der Stand auch bei euch dazu?
Ja, also ja und jein. Also was mich im Moment sehr, sehr positiv stimmt, sind natürlich die Situationen um Tim, um Henry, die ja beide, also bei Henry liegt gar nicht im Negativen, aber die Stabilität über eine Saison hat er zum ersten Mal auf dem Niveau letztes Jahr gezeigt. Mhm. Bei Tim ist natürlich immer so eine nach einer Operation so eine Comeback-Geschichte immer mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Die beiden Personalien haben das einfach bisher überragend gemacht. Das heißt, es gibt schon mal ein bisschen Ruhe und Zufriedenheit. Wir hatten jetzt in Namibia noch weitere Athleten dabei. Also auch ein Jan Diener hat ein Supercamp dort unten gemacht. Wir haben auch im U23-Bereich mit Kjell Brandt, mit Louis Rühl Athleten. Ein Lasse Lürs ist sehr gut zurückgekommen, hat sich viel Selbstbewusstsein und auch Punkte über die Afrika-Cups geholt. Also ich sehe schon so ein bisschen auch die positiven Seiten. Und wir sind nicht so schmal aufgestellt. Auch ein Ben Bettin, der gar nicht im Kader ist, hat schon sehr starke Rennen gezeigt. Justus Töpper genauso. Die jetzt auch beide beim Weltcup in Chengdu starten. Also ganz, ganz so schwarz sieht es nicht aus. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, es ist kein Vergleich zu Braunfeld, ja.
Ist ja auch gerade in Anbetracht der neuen Reihenfolge in der Mixed Relay spannend zu beobachten, weil die Männer starten jetzt wieder zuerst. Was ändert sich auch für euch so, auch taktisch dadurch?
Die Frauen starten als erstes wieder.
Ach, meine ich ja, sorry.
Ja, ich habe aufgepasst. taktisch ändert sich eine Menge. Also so gesehen, ich glaube, wir müssen uns wenig Sorgen um diese Position 1 machen. Die Position 1 ist, wir wissen, wir brauchen immer eine Weltklasse-Athleten oder Athletin, einfach nur, um sicher dabei zu sein. Das ist die Prämisse und das ist deutlich leichter gesagt als getan. Und als eins, du kannst ein Rennen immer versenken, du kannst es nie gewinnen. Da sind wir natürlich luxuriös aufgestellt. Da haben wir auch eine gewisse Breite, dass wir dann auch ein bisschen ausprobieren können. So, dass wir da einfach das Ganze sehr positiv sehen. Bei der Konstellation, die wir schon bis Tokio hin hatten und davor eigentlich auch immer. Also es wurde ja nur mal jetzt einmalig bisher für diese 3 Jahre geändert. Das heißt, wir haben ja sogar noch mehr Erfahrung in der jetzigen Reihenfolge. War immer das Hauptkriterium an Position 3, dass die meist oder viele Nationen die Probleme hatten, die zweite starke Frau zu haben. Und das ist natürlich so gesehen für uns erstmal positiv. Wir haben keine Probleme mit einer zweiten starken Frau. Dass man dort natürlich auch mit einer gewissen Radstärke, je nach Athletinprofil, dort auch viel beeinflussen kann an Renndynamik. Ich habe jetzt schon 2 Athleten mit beispielsweise Tim und Henry angesprochen, die beide auch sowohl auf einer zweiten, auf einer vierten Position sehr stark sind. Wir wissen, dass wir mit Lasse Lürs jemanden haben, der auch speziell für eine zweite Position einfach ein Athlet ist, wo man immer wüsste, den kann ich immer reinwerfen und habe eine hundertprozentige Sicherheit. Also wir haben dann auch dort eine gewisse Breite. Nichtsdestotrotz hatten wir natürlich, und das ging schon auf dieses Leeds-Rennen 22 zurück, wo wir dann auf einmal angefangen haben, Staffeln zu gewinnen. So dieses Mantra. Wir haben mit Laura eine überragende Athletin auf Position 4. Wenn wir sie gut in Position bringen, dann werden wir da schon um den Sieg kämpfen. Und das hat sich natürlich auch in sehr viel Selbstbewusstsein für jedes Team, was am Start stand und Laura auf einer 4. Position hatte, einfach verselbstständigt, dass es so ein Drive wurde. Okay, wir wissen, wir sind verdammt gut und die anderen müssen uns erstmal schlagen. Und alle anderen dazu wussten das auch. Und dieses Selbstverständnis geht natürlich dann durch so einen Positionswechsel erstmal ein bisschen verloren, so dass man auch erstmal schauen muss, wie schlägt man einen Metthauser auf Position 4. was da natürlich eine Challenge werden wird.
Generell im Triathlon hat sich ja in den vergangenen Jahren, was so Ernährung angeht und generell die Trainingswissenschaften, ja auch viel verändert. Du hast gerade schon die hohen Kohlenhydratmengen angesprochen. Das Wort Hitzeanpassung, das fiel auch schon. Wie seid ihr da so, auch im Austausch mit den Heimtrainern, wie implementiert ihr da Sachen, Hitzeblocks etc.? Wie wird das von euch gesteuert?
Sehr unterschiedlich. Also kommt natürlich dann dadurch, dass wir das Stützsystem haben und auch einige Athleten, die dezentral trainieren, läuft in erster Linie wieder über die gute Kommunikation zu jedem Einzelnen, dass wir das Ganze an die Athleten heranbekommen. Wir haben perfekte Bedingungen in Saarbrücken. Dort haben wir jetzt eine Hitzekammer, die im Januar eröffnet wurde, so dass wir auch schon dort auch sehr viel Erfahrung gesammelt haben, dort auch mit der Universität und dem OSP. Also das wird nicht nur nach Gefühl steuern, sondern dort auch wirklich mit Daten unterlegen können, welche Anpassungen haben wir bei welchen Trainingssessions, wie oft in der Woche, wie individuell sieht das Ganze aus, dass wir einfach, weil wir es einfach dauernd haben, uns optimal an Hitzerennen anpassen können oder auch Höheneffekte danach fortführen können, verlängern können, unter hämatologischen Gesichtspunkten. Ja. Ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt. Und ich glaube, wir schaffen es auch ganz gut, das Ganze so in die Breite, nenne ich es mal, zu transportieren, dass wir dort einfach mit den Heimtrainern im Austausch sind. Dort die Rückfrage kommt, okay, wir erwarten jetzt ein heißes Rennen dort und dort. Wie können wir die nächsten 2 Monate gestalten? Also da sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Kohlenhydrate, das ist für mich halt dieses individuelle Thema, da bringt es wenig zu sagen, okay, wir machen jetzt hier so ein Copy-Paste-Programm, sondern es wird mit Athleten einzeln besprochen. Stand jetzt, was hast du bisher gemacht? Also jetzt sind wir dann schon deutlich weiter, aber der Ausgangspunkt war, hast du damit Erfahrung? Wir haben auch Athleten da war relativ wenig Expertise und Erfahrung dabei. Und da kann man wunderbar sich Schritt für Schritt für Rennen ja, vorarbeiten, über die Trainingseinheiten, das Ganze einfach mal so ein bisschen von außen begleiten, Empfehlungen geben. Und da sind die Sprünge schon erstaunlich. Also, ich glaube, wir haben wenige Athleten, die jetzt im Wettkampf unter 80 bis 100 Gramm auf dem Rad zu sich nehmen. Also, das ist schon ein Quantensprung die letzten Jahre gewesen.
Aber du kennst doch nicht alle Oxidationsraten auswendig.
Nee, und da spielt natürlich sehr viele mit rein, mit welche Rahmenbedingungen habe ich. Also, es sieht deutlich anders aus in Samarkand bei 29 Grad im Vergleich zu, ich habe in Yokohama 60 Grad und Regen. Ich hoffe nicht in 2 Wochen, aber es könnte sein. Es ist natürlich auch so ein Punkt, wir messen das Ganze ja auch in der Leistungsdiagnostik, dass wir nachher auch wissen, okay, bei welcher Leistung, wie sieht das Ganze aus? Nichtsdestotrotz, im Wettkampf haben wir natürlich ein ganz anderes Profil. Wir haben Antritte, wie verstoffwechsel ich diese Antritte? Was passiert dann eigentlich? Auch das ist hoch individuell. Was wissenschaftlich interessant ist, für die Praxis ist eher so, okay, damit fühle ich mich noch gut, das weiß ich, das kann ich aufnehmen und ich kann noch mit einem guten Gefühl laufen. Und dann kann man im Training nach und nach spielerisch daran gehen und merkt, okay, wenn ich das Ganze fokussiert angehe, dann bin ich im halben Jahr bei 10, 20 Gramm mehr, was ich dann gut vertrage, ohne dann eigentlich die große Wissenschaft daraus zu machen.
Was steht so in den nächsten Monaten für dich ganz oben auf der Agenda?
Sehr viele Reisen. Also ja, das Spannende wird wirklich dieser Start des Olympiazykluses. Spannend werden die ersten Staffeln. Die sind natürlich dann auch nochmal nichtsdestotrotz auch Olympia-Quali relevant. Es werden nun mal Qualifikationsplätze für Staffeln vergeben über das internationale System. Und wenn man weiß, man ist dort drinnen, man ist in diesen Top-Staffeln, was wir erwarten, wovon wir überzeugt sind, dass wir es wieder schaffen, dann ist klar, 2 Männer und 2 Frauen sind sicher in LA dabei, wovon wir so oder so ausgehen, aber es gibt einfach die Ruhe, wir sind auf einem guten Weg. Also daher ist auch dieser Fokus auf die Staffeln, die neue Reihenfolge, so gesehen ja auch als Titelverteidiger Richtung LA, eine spannende Sache. Thomas Möller und ich werden auch im im Juli einmal nach LA fliegen, um uns einmal die Rahmenbedingungen dort anzuschauen, umzuschauen, wo können wir ein Pre-Camp machen, wo kann man am Venice Beach nochmal schwimmen, trainieren, wie sind die Wege zum Olympischen Dorf. Also auch dort schon, ja, geht es schon steil Richtung LA 28, das Ganze schon ein bisschen, ja, greifbarer zu machen alles.
Wenn du so an das Ende des Zyklus blickst, was wäre für dich ein Erfolg? Erstmal unabhängig von eventuellen Medaillen dann bei den Spielen?
Erfolg ist auf alle Fälle, wenn wir dort mit 6 Athleten wären. Das wäre schon ein großer Erfolg. Ich erwarte und ja, spekuliere auf alle Fälle, dass wir mit mindestens 5 Athleten vor Ort sind. Persönlicher Erfolg für mich wäre auf alle Fälle, ja, das ist halt dieses Mantra, was wir schon haben, oder diese Philosophie und Überzeugung, dass Athleten sich über die nächsten Jahre weiterentwickeln. Dass sie nachher, es kann immer was dazwischen kommen, das haben wir gesehen, Radsturz, Verletzungspech. Der Wunsch ist, dass wir dort mit 5 gesunden Athleten und Athletinnen stehen, idealfall mit 6. Dass die gut vorbereitet sind, einen klaren Plan haben von dem Rennen. Also das ist da auch das, was bei uns in der Hand liegt, dass wir analog zu Paris eine klare Empfehlung geben können, wie die Strömung dort verläuft, wie die Bedingungen sind, wie man sich verhalten könnte und sollte, dass wir so ein Vertrauensverhältnis auch bis dahin mit den Athleten weiter haben, dass wir uns da gut austauschen können und wir so gesehen aus unserer Sicht keine Fehler machen und die Athleten bestmöglich vorbereiten. Das ist, was in unserer Hand liegt.
Das klingt doch gut. Torben, vielen Dank dir.
Sehr gerne. Danke, Jan.
Ja, vielen Dank auch von mir fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.